Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir schreiben das Jahr 1981. Im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat DDR kommen Jesus und seine Gemeinde in der Öffentlichkeit nur ganz am Rande vor. Sie bilden eine Art eigene Welt, gelten offiziell als Auslaufmodell. In der Welt des Sozialismus hat Jesus nichts zu suchen. Diese Welt funktioniert ohne Gott. Ja, es gilt geradezu als absurd, sich eine andere Macht als die sich entwickelnde Materie und den Menschen überhaupt zu denken. In der Apotheke des zentralen Lazaretts der Nationalen Volksarmee nahe Berlin finden sich an diesem Morgen zwei Bausoldaten zur Arbeit ein. Die Existenz der Bausoldaten, dieser Alternative zum Waffendienst, ist damals vielen DDR-Bürgern gänzlich unbekannt. Unter ihnen sind viele Christen zu finden unter den Bausoldaten. Die beiden sogenannten Spatensoldaten nun sollen an diesem Tag bei der Inventur in der Apotheke helfen. Der Chef der Abteilung des Lazaretts, ein Oberstleutnant und natürlich Mitglied der einzig herrschenden Partei, kommt mit den beiden Soldaten ins Gespräch. Sie sind allein und er nimmt auf ihren Glauben Bezug. Und dann erzählt er, dass er 4 Kinder habe. Die seien alle getauft. Allerdings nicht hier in Bad Saarow, wo er wohne und bekannt sei. Nein, er und seine Frau haben Pfarrer in entfernten Dörfern aufgesucht und dort die Taufe im engsten Familienkreis vornehmen lassen. Die beiden Zuhörer kommen aus dem Staunen nicht heraus. Wie geht das? Wie können diese beiden Welten zueinander passen? Das Reich Gottes in seiner Minderheitenrolle und der herrschende Lebensstil, der damit nichts zu tun hat und gar nicht danach fragt. Eine Situation, wie sie uns auch in der Apostelgeschichte geschildert wird. Dort lesen wir im 10. Kapitel im Zusammenhang damit, dass Petrus sich in der Stadt Lydda aufhält. Da ging Petrus hinab zu den Männern und sagte, hört her, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund eures Kommens? Sie antworteten, Cornelius, ein Offizier, ein wirklich gerechter und gottesfürchtiger Mann, was alle aus dem Volk der Juden bestätigen können, hat von einem heiligen Gottesboten die Anweisung bekommen, dich in sein Haus bringen zu lassen und das zu hören, was du zu sagen hast. Da bat Petrus sie ins Haus und beherbergte sie dort. Am nächsten Morgen stand er auf und zog mit ihnen los und einige von den Jesus-Nachfolgern reisten mit ihm. Wiederum am folgenden Morgen kamen sie nach Caesarea. Dort erwartete Cornelius sie schon. Er hatte seine Verwandten und auch seine engsten Freunde zusammengerufen. In dem Augenblick, als Petrus in sein Haus eintrat, kam Cornelius ihm entgegen und fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Doch Petrus hob ihn hoch und sagte, steh wieder auf, denn auch ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch. Mit diesen Worten trat er ins Haus ein und sah die vielen Leute, die dort zusammengekommen waren. Dann sagte er zu ihnen, ihr wisst genau, dass es einer jüdischen Person nicht erlaubt ist, mit einem Menschen aus einem anderen Volk Umgang zu haben oder zu ihm zu kommen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden grundsätzlich meiden oder als unrein bezeichnen soll. Deshalb bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich gerufen wurde. Und jetzt sagt mir, weswegen habt ihr mich hierher geholt? Da sagte Cornelius, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis etwa um diese Zeit 3 Uhr. Da stand auf einmal ein Mann in leuchtender Kleidung vor mir. Der sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört worden und Gott denkt an deine Hilfe für die Notleidenden. So sende nun Leute und lass Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Der ist zu Gast im Haus von Simon, dem Gerber, direkt am Meer. Sofort habe ich dann die Männer zu dir geschickt. Du hast gut daran getan, dass du tatsächlich gekommen bist. Und jetzt sind wir alle hier vor Gott zusammen, um die Botschaft zu hören, die Gott der Herr dir anvertraut hat. Da ergriff Petrus das Wort und sagte: Wirklich und wahrhaftig begreife ich jetzt, dass Gott die Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilt, sondern es ist so: Gott freut sich über alle Menschen, die ihn respektieren und gerecht leben, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Soweit der Auszug aus dieser Geschichte, die noch viel länger ist, die nicht in Lydda, sondern in Joppe beginnt übrigens, das war mein Fehler, und wo uns dieser letzte Satz ganz besonders zum Bedenken aufgegeben ist. Auch hier zwei Welten, die scheinbar nicht zueinander passen. Zwei Welten, die auch nach Ansicht vieler auf beiden Seiten doch für sich bleiben sollten. Für viele war das ja völlig in Ordnung, dass das getrennt ist. Zwei Welten, die nichts Gemeinsames haben. Auf der einen Seite schon die Stadt Caesarea, bei der der Name Programm ist. Herodes, der große jüdische König zur Zeit der Geburt Jesu, Machtmensch durch und durch, hatte den Ort neu errichten lassen. Und zum Zeichen seiner Loyalität, seiner Kaisertreue, hatte er ihn in seinem Namen dem römischen Cäsar gewidmet. Und zwar zu dieser Zeit gerade jenem Kaiser, der uns unter dem Namen Augustus bis heute bekannt ist. Nun war Caesarea, diese neue Stadt, also Sitz der römischen Verwaltung und Hauptgarnison für das Land Judäa in der Provinz Syrien. Entsprechend bestand die Einwohnerschaft natürlich überwiegend aus Nichtjuden, aus Zugezogenen, die wegen der Beschäftigung und wegen der Ausrichtung der Stadt dahin gekommen waren und die direkt oder indirekt im römischen Machtapparat dienten. Unter ihnen ein Centurio, der sich zur jüdischen Gemeinde hielt. Er war damit keineswegs vollwertiges Mitglied der Glaubensgemeinschaft, das hätte er gar nicht werden können. Er zählte natürlich nach wie vor als Heide, als einer von der anderen Seite, aber er hatte für sich den Gott Israels als den einen wahren erkannt. Und entsprechend versuchte er sein Leben zu gestalten und auch das seiner Familie. Er betete zu diesem Gott und er spendete für die Armen, was wichtige Teile der jüdischen Frömmigkeit waren, so wie es dort Brauch war. Das war die eine Welt. In der anderen Welt, der Jude Simon, der sich unter den Juden wiederum auch in einer Minderheitensituation befand. Er hatte in Jesus von Nazareth den Sohn Gottes kennengelernt. Ihm war klar geworden, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Retter seines Volkes. Und theoretisch wusste er wohl auch, dass diese Rettung für die ganze Welt geschah, aber eigentlich konnte er sich nicht vorstellen, wie Menschen außerhalb der jüdischen Gemeinde an Jesus glauben sollten. Ihnen fehlten doch alle Voraussetzungen. Die hatten doch gar keine Geschichte mit Gott, mit diesem Gott. Simon, den Jesus Petrus genannt hatte, besaß ein klares Unterscheidungsbewusstsein für drin und draußen. Dafür, wer dazugehört und wer nicht. Dafür, wem die Zusagen Gottes gelten und wem wohl nicht so. Und da bringt Gott diese beiden Welten zusammen. Er organisiert die Grenzüberschreitung. Dem römischen Centurio vermittelt er das Ansinnen, einen gewissen Simon in sein Haus einzuladen, sich über die gebotene Trennung keine Gedanken zu machen. Und Simon bekommt sehr eindrücklich in einer Vision auf dem Dach des Gerberhauses mitgeteilt, dass Gott die scheinbar durch sein Wort ja gebotene Unterscheidung außer Kraft setzt. Wer drin und wer draußen ist, was rein und was unrein gilt, das kann Gott aufheben. Gott akzeptiert die Unterscheidung dieser beiden Welten nicht. Er findet sich damit auch nicht ab. Er wartet nicht, bis die Welt ohne ihn selber merkt, was ihr fehlt. Er beklagt auch nicht die Entwicklung im Römischen Reich zu immer mehr Machtkonzentration und zu immer mehr Gottlosigkeit. Er beklagt auch nicht die Entwicklung der Welt dahin, dass sie Gott scheinbar nicht braucht. Vielmehr zeigt er sich als Herr der Welt. Er nimmt als Herr der Welt alles für sich in Anspruch, so wie es ja auch richtig ist, so wie es ja auch die Wahrheit ist. Er nimmt alles für sich in Anspruch, einschließlich des römischen Machtapparates, des Militärs und einer Welt, die nicht nach ihm fragt, so wie es ihm zusteht. Gott lässt es zu einer von den Menschen nicht geplanten, nicht vorgesehenen Begegnung kommen. Und den größten Lernprozess dabei hat Simon vor sich. Der, der eigentlich schon zu Gott gehört, der sich aber am meisten umstellen muss. Nun ja, ein bisschen befand er sich ja dort in Joppe auch gerade schon in einer Art Randlage. Als Nachfolger des Rabbi Jesus war er den Vertretern des Judentums ja suspekt. Die neue Sekte wurde misstrauisch beobachtet. Und jetzt wohnte er auch noch im Haus eines Gerbers, eines Juden wohl, aber so richtig koscher war der wegen seines Gewerbes, wegen der toten Tiere und der Gerüche eben keineswegs. Deswegen wäre es Simon allerdings trotzdem nicht in den Sinn gekommen, einfach so in das Haus eines Nichtjuden zu gehen, was Juden streng verboten war. Aber genau dahin, in das Haus eines Nichtjuden, an diesen nicht reinen Ort, dahin verlegt Gott die Begegnung. Dahin, wo man eigentlich nicht hingehört, wo man sich als Mensch Gottes nicht aufhält. Dahin, wo es befremdliche Bräuche gibt, wie zum Beispiel vor einem Menschen niederzufallen. Und Simon erlebt, wie Gott genau dort handelt, an diesem Ort. Er erlebt, wie Menschen eine Beziehung zum Auferstandenen bekommen. Und er wird Zeuge, wie der Heilige Geist in ihnen Raum nimmt. Jetzt brauchen wir mal die Präsentation. Das nämlich, das ist Mission, christliche Mission. Das ist der Auftrag. Und dabei tut Gott, das wäre das Erste, dabei tut Gott immer das Entscheidende bei der christlichen Mission. Es war ja nicht Simons Absicht. Können wir das Erste einblenden, ja? Ach so, kommt nicht nacheinander. Na gut, dann. Das war ja nicht Simons Absicht, in Caesarea eine christliche Gemeinde zu gründen. Er hatte sich das nicht vorgenommen. Er hatte nicht mit anderen die Strategie entwickelt, jetzt gehen wir da genau nach Caesarea und dort versuchen wir mal Evangelisation zu treiben. Nein, keineswegs, kein Gedanke daran. Gott hat alles geplant. Und diese Mission findet nun idealerweise genau in der Welt der anderen statt. Auch wenn diese Welt erstmal so unchristlich anmutet. Gott verlegt die Begegnung vorzugsweise dorthin, nicht zuerst in die Kirchen und die christlichen Versammlungsräume. Bewegen sollen sich seine Leute, nicht abwarten, bis jemand kommt. Wenn das geschieht, dass jemand kommt, ist das ein Bonus, aber nicht die Norm. Bewegen sollen sich seine Leute, auch in ihrem Denken. Ist uns aufgefallen, dass in der Geschichte Simon am allermeisten lernen muss, sich am meisten verändern, vor allem die Vorurteile aufgeben muss. Mission verändert vor allem den Missionar. Gott wartet nicht ab und seine Leute sollen auch nicht abwarten. So nach dem Motto, die anderen können ja kommen, Sonntag 9:30 ist Gottesdienst. Kann man überall lesen, steht sogar im Internet. Die Kirchentür steht offen. Wir erwarten euch. Solches Warten ist doch eigentlich Hochmut. Gott jedenfalls wartet nicht. Es ist tatsächlich nicht die erste Frage, wie wir Menschen in den Gottesdienst bekommen. Es ist die Frage, wie es in ihrer Welt zur Begegnung mit Jesus kommt. Und als Jesus-Leute, dann werden sie sich sicher später auch mit den anderen im Gottesdienst versammeln. Aber die Hauptfrage ist nicht, wie kriegen wir Menschen von draußen in den Gottesdienst? Und schließlich, diese große Mission vollzieht sich in ganz kleinen Schritten. Machen wir uns doch nichts vor. von der Begebenheit, die hier berichtet wird und die inzwischen Kulturgut auf der ganzen Welt ist, von dieser Begebenheit wird in Caesarea damals kaum jemand Notiz genommen haben. Sie wird kein Gesprächsthema in der Stadt gewesen sein. Allenfalls ein paar Leute aus der Umgebung des Cornelius haben was mitgekriegt, aber hunderte andere römische Beamte blieben davon völlig unberührt. Eine Begegnung, ein Besuch, ein besonderer Tag für ihn und seine Familie. Achten wir das nicht gering, aber träumen wir nicht zu sehr von der rauschenden Erweckung, dem zweiten Pfingsten. Wenn wir das tun, werden wir eher nur mutlos. Für Gottes Mission reicht dieser Schritt, reicht dieser eine Schritt, dieser eine Besuch. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann steht unsere Unterscheidung der Welten, unser Denken in drin und draußen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, zur Disposition. Dann kann es dabei nicht bleiben. Dann kann es nicht bei dieser Unterscheidung bleiben, hier die christliche Welt und da die andere Welt. Hier die Gemeinde und da die Welt. Dann kann es auch nicht bei diesem Kirchensteuerdenken bleiben. Wer die Gemeinde mitfinanziert, dem stehen auch ihre Leistungen zu. Gemeindehaus zuerst für die Gemeinde. Kirchliche Bestattung nur für Gemeindeglieder. Der Pfarrer ist zuallererst mal für uns da. Die Veranstaltungen der Gemeinde sollen den Gemeindegliedern gefallen, ihren Geschmack bedienen. Das ist die Hauptsache. Merkt ihr, was für ein Denken dahinter steht? Das kann es doch nicht sein. Gott hat für uns so viele Begegnungen außerhalb unserer Welt vorbereitet. Und wir ordnen sie meistens den anderen Aufgaben unter. Den Aufgaben, die zu unserem eigenen Erhalt dienen. Häufig genug ist dann für diese vorbereiteten Begegnungen, für diese Kontakte keine Kraft mehr übrig oder kein Geld. Wir haben ja mit uns zu tun. Ihr fragt vielleicht, wo hat Gott all diese Möglichkeiten vorbereitet? Ich will euch mal ein paar aufzählen. Zum Beispiel beim Gottesdienst im Pflegeheim. Ich finde es toll, wie Connors ihn in Treue durchführen. Und ich finde es toll, dass die Chance besteht, im nichtchristlichen Haus regelmäßig diese Veranstaltung anzubieten. Aber im heutigen Gottesdienst sind mehr Menschen engagiert als dienstags im Pflegeheim. Da gäbe es auch die Möglichkeit, mitzuhelfen. Wo liegt unser Schwerpunkt? Oder ich denke an den Religionsunterricht. Wir können in allen staatlichen Schulen über unseren Glauben sprechen. Wir freuen uns ein Loch in den Hintern, wenn alle 2 Monate 50 Jugendliche zum Jugendgottesdienst kommen. Wie viele heute hier sind, will ich gar nicht ansprechen. Aber in einer Schule sitzen Woche für Woche mindestens so viel und noch mehr im Rallyeunterricht, falls er erteilt werden kann. Wenn eine Fachstelle vakant ist, bemühen wir uns so schnell wie möglich um eine Nachfolge. Menschen werden in Prädikantenschulungen auf diese Aufgaben vorbereitet. Wenn kein Rallye-Lehrer da ist, fällt der Unterricht aus. Ich wüsste auch nicht, dass es da irgendwo Schulungen gibt für jemanden, der das nebenbei noch machen will. Oft auf Jahre kein Unterricht. Oder ich denke an die Telefonseelsorge. Wie viele Anrufer nutzen diese Möglichkeit? Sie und ihre Fragen bestimmen das Gespräch. Es geht erstmal um ihre Welt. Aber Christen sind gerufen, sich darauf einzulassen und ihnen in ihrer Not zu begegnen. Ein letztes Beispiel, weil wir ja noch in der Weihnachtszeit sind. Seit 60 Jahren besuchen Christen in Görlitz am Heiligen Abend diejenigen, die in der Nachtschicht arbeiten. Dazu gehört neben dem Klinikum und anderen Einrichtungen auch der Club Nostromo, der um 23 Uhr zu einer lautstarken Musikparty öffnet und hunderte Gäste aus der ganzen Umgebung anzieht. Dort wird auch den DJs, den Barkeepern, den Security-Menschen ein Gruß gebracht und ein gesegnetes Weihnachten zugebrüllt, damit sie es verstehen können. dass diese Aktion über die vielen Jahre nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt hat und vor wenigen Wochen wieder echt gesegnet war, hängt für mich auch damit zusammen, dass dabei ohne große Worte, aber ganz praktisch die Herrschaft Gottes über die ganze Welt und auch über diesen Club proklamiert wird. Apropos Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist ja noch nicht vorüber. Das Fest dauert noch eine Woche an, bis zum 2. Februar. Und in unserer Geschichte von Simon und Cornelius, da geht es keineswegs um irgendeine Randepisode des Neuen Testaments, die man, wenn man will, auch kennen kann, aber es ist ja nicht so die Hauptsache. Nein, nein. Sie setzt ganz am Kern der Botschaft an. Sie illustriert Weihnachten auf besondere Weise. Da kam Gott in die Welt, die ihn nicht suchte. Da kam das Licht in die Finsternis und die Finsternis hat's nicht begriffen. Wie viele ihn aber aufnahmen, die wurden Gottes Kinder. Gott bringt die Welten zusammen. Das ist Weihnachten. Gott schafft die Begegnung. Und da haben wir es wieder. Bei unserer Mission, bei unserem Auftrag tut Gott dennoch das Entscheidende. Auch wenn es unser Auftrag ist, er ist der Handelnde. Sein Handeln ist der Ausgangspunkt. Zweitens, christliche Mission, Begegnung mit dem Evangelium, findet am besten in der Welt der anderen statt. Dort, wo Sie zu Hause sind, wo Sie keine Vorbedingungen vermuten, wo Sie sich nicht verkrampfen müssen, wo Sie nicht denken, ach, da passe ich ja nicht hin, weil ich nicht weiß, wie man aufsteht und sich hinsetzt und wie man sich da benimmt. Wo Sie nicht denken, dass Sie sich erst mal anpassen müssen. Dort findet die Begegnung mit dem Evangelium am allerbesten statt. Drittens, Mission verändert vor allem die Christen, fordert sie zur Bewegung heraus, äußerlich und innerlich. Und viertens, sie geschieht in ganz kleinen Schritten. Es war eine Episode in Caesarea, der Besuch des Simon bei Cornelius. Und diese Episode ist es wert, erzählt zu werden, aufgeschrieben zu werden, bis heute in der Bibel gelesen zu werden. Weil sich aus jetziger Sicht, aus heutiger Perspektive ganz viel daraus entwickelt hat. Unser kleines Erlebnis, das wir haben, wo das Evangelium der Welt ohne Gott begegnete, unser kleiner Besuch bei jemand, das gute Gespräch, all das ist es wert, dass wir uns davon erzählen, weil Gott da handelt und weil das Erlebnis aus späterer Perspektive bedeutsam werden kann. Amen.